Unser Thema heute: Manipulation durch Desinformation, Halbwahrheiten, Verschwörungstheorien oder Deepfakes, wie sogenannte Fake News unser Denken vergiften. Was tun wir gegen gefährliche Desinformation im Vorfeld von Wahlen? Was kann man tun? Das diskutieren wir jetzt mit Johannes Hanauer, Diplom, Politologe, Asien-Experte, Auslandskorrespondent und Leiter des ZDF-Studios Singapur. Live ist er uns in dieses Gespräch zugeschaltet.
Eine Gesellschaft, die mit sich selbst im Reinen ist, wäre nicht anfällig für solche Kampagnen. Eine Gesellschaft, die Konflikte hat, die sie nicht offen genug austrägt und versucht zu lösen, ist sehr anfällig.
Mit Josef Schienabeck, Vizepräsident des Bayerischen Landesamts für Verfassungsschutz. Er ist auch Experte für internationalen Terrorismus und Extremismus.
Wir sind dazu da, dass wir Informationen sammeln und die Politik und die Öffentlichkeit unterrichten.
Und wir diskutieren mit dem Bayerischen Innenminister, mit Joachim Herrmann.
Ich brauche, um sicher zu gehen, dass das falsch ist, was da jemand behauptet, viel länger als derjenige, der einfach irgendeinen Blödsinn in die Welt gesetzt hat.
Herr Minister, der Wettbewerb vor Wahlen lebt ja auch immer von Zuspitzung und heftigen Debatten, auch vor einer Europawahl. Aber seit wann müssen wir große Desinformationskampagnen fürchten?
In dem Umfang, wie wir das jetzt erleben, ist das in der Tat neu. Und deshalb müssen wir intensiv darüber sprechen. Darüber müssen wir auch die Bevölkerung informieren, weil es das in dieser Form in früheren Jahren oder Jahrzehnten nicht gegeben hat. In der Tat, wie Sie sagen, Zuspitzung gehört dazu. Und da wird dann vielleicht auch mal irgendwo ein gröberer Klotz gesetzt, als das vielleicht jeder für gut findet. Aber das weiß dann auch jeder Bürger, jede Bürgerin selbst einzuschätzen. Wenn aber ganz gezielt nicht nur mal so politisch strittige Formulierung verwendet wird, sondern gezielt von außen her, vor allen Dingen auch von Personen, die sich vielleicht gar nicht selbst in dem politischen Wettbewerb offiziell beteiligen, gezielt Unwahrheiten verbreitet werden und damit die Menschen irregeführt werden, dann hat das schon eine neue Qualität. Und das ist ein Thema, das womöglich Wahlergebnisse beeinflussen kann, verfälschen kann. Und deshalb müssen wir darüber reden.
Herr Schienabeck, ab wann werden Lügen, werden Fake News, Desinformation ein Fall für den Verfassungsschutz?
Die Meinungsfreiheit ist in Deutschland ein sehr hohes Gut und jeder kann hier auch mal Lügen oder Unwahrheiten erzählen, ohne hierfür bestraft zu werden oder gleich vom Verfassungsschutz beobachtet zu werden. Aber unsere Zuständigkeit ist eröffnet, wenn Desinformation, die ja oft als Kampagne betrieben wird, von einer extremistischen Bestrebung ausgeht oder wenn sie mittelbar oder unmittelbar von fremden staatlichen Akteuren ausgeht. Dann sind wir zuständig für Spionage- und Sabotageabwehr oder wegen sicherheitsgefährdender oder geheimdienstlicher Tätigkeiten für eine fremde Macht.
Johannes Hanno, die Aufgabe eines investigativen Journalisten ist die Suche nach der Wahrheit. Haben Sie je eine Wahrheit gefunden oder kommt es bei Wahrheit immer ein bisschen auf Blickwinkel und Standpunkt an?
Also das Konzept von Wahrheit ist ja mannigfaltig. Es gibt einerseits die analytische Wahrheit. Man versucht objektiv Fakten zu beschreiben, erstmal zu recherchieren, dann Fakten zu beschreiben, die zusammenzubringen und zu veröffentlichen. Das ist unser Job. Und dann gibt es die ideologische Wahrheit. Das sehen wir im Moment besonders stark. Wir sehen das in dem Konflikt mit der Ukraine. Wir sehen das in den Auseinandersetzungen innerhalb der USA. Da gibt es eine Wahrheit, die ideologisch begründet ist. Das ist auch der Sinn von Desinformationskampagnen, die diese ideologische Wahrheit in den Raum hineinzustellen, um die analytische Wahrheit zu zerstören. Das heißt, man operiert dort mit Gefühlen, mit Emotionen, man verstärkt die Spaltung und das ist ja das Ziel von Desinformationskampagnen. Und ich sehe das eine sehr, sehr große Gefahr für unsere Demokratie im Moment.
Herr Minister, welche dieser Teile der Desinformation machen Ihnen denn jetzt im Vorfeld der Europawahlen besonders Sorgen?
Nun, in der ganzen Breite, wie Herr Hanau gerade angesprochen hat, erleben wir das auch bei uns in Deutschland, wie wir es eben noch nicht erlebt haben. Wir erleben es bei uns, dass solche Fake News von Organisationen innerhalb Deutschlands verbreitet werden, auch von politischen Parteien. Und dass es aber auch sehr stark aus dem Ausland kommt und dass auch ganz offensichtlich ausländische Nachrichtendienste oder andere Akteure aus dem Ausland ganz gezielt versuchen, politische Stimmung in Deutschland zu beeinflussen und damit auch Wahlergebnisse zu verändern oder auf jeden Fall, im Anschluss an das, was Herr Hanau gerade gesagt hat, in der Tat unser Land zu destabilisieren, dass es jedenfalls Verunsicherung gibt, dass am Schluss keiner mehr genau weiß, was jetzt eigentlich die Wahrheit ist und dadurch natürlich die gesamte Gesellschaft wesentlich instabiler wird.
Herr Schienabeck, welche Art von Fakes oder Manipulationen wirken denn bei den Menschen am schnellsten? Was verhakt sich denn im Gehirn so, dass es da bleibt?
Am allerschnellsten dürften die ganzen Fake News und Desinformationskampagnen über das Internet wirken. Und zwar schon aus dem Grund, weil hier über verschiedene Kanäle sehr viele Informationen gesteuert werden können, weil die oftmals dann auch parallel laufen aus verschiedenen Formaten bei Telegram oder so und dann natürlich auch häufig wiederholt werden. Und es wird nicht nur das Internet genutzt, sondern auch herkömmliche Medien wie Fernsehen, zum Beispiel Russia Today oder das kürzlich bekannt gewordene Radio in Prag, Voice of Europe, dass hier entsprechende Informationen gesteuert werden in einer massierten Form, häufig in reißerischer Aufmachung, häufig wiederholt, am besten täglich und parallel über viele Kanäle, damit dann auch Bürger, die sich wirklich vielfältig informieren wollen, diese Informationen als bestätigte Informationen wahrnehmen und sich so auf den falschen Weg führen lassen.
Herr Hanno, Sie haben ja viele Jahre Erfahrung als Korrespondent Asien, USA. Wann haben Sie denn selbst zum ersten Mal den Einsatz massiver Desinformation bemerkt? War das auch schon vor der großen Social-Media-Zeit?
Also Desinformationskampagnen hat es, glaube ich, spätestens mit dem Aufkommen des Kommunismus und der Sowjetunion massiv gegeben in Europa. Die hat es immer gegeben, da müssen wir uns nichts vormachen. Ein Beispiel ist die Friedensbewegung, die unterwandert worden ist, wo Falschinformationen gestreut worden sind. Aber damals war das Problem für die Leute, die diese Desinformationskampagnen gefahren haben, man konnte sie nicht so schnell verbreiten. Da mussten Buchverlage irgendwie gegründet werden, da wurden Zeitungen gegründet, irgendwo im Ausland, die dann Nachrichten weitergegeben haben, die dann irgendwann auch bei uns aufgegriffen worden sind. Das geht heute allerdings rasend schnell. Und das große Problem ist, man kommt ja kaum noch hinterher. Wenn man mit bestimmten Akteuren spricht, ich habe das gerade hinter mir, mit einer Partei in Deutschland, da wird so viel Falschinformation einfach in den Raum gestellt, dass man mit dem Faktchecken gar nicht mehr hinterher, man bräuchte den ganzen Tag, um das alles zu widerlegen, was da innerhalb von 5 Minuten gesagt wird. Und in Amerika haben wir das ganz intensiv beobachtet. Steve Bannon, der Berater von Donald Trump, der hat mal gesagt, flood the zone with bullshit. Das heißt also, es ist egal, was du erzählst, du musst nur irgendwie möglichst den ganzen öffentlichen Raum mit Fake News, mit irgendeinem Blödsinn vollpumpen, dann glaubt nachher keiner mehr was. Und der relativ berühmte amerikanische konservative Intellektuelle David Frum, der hat mal gesagt, ein moderner autoritärer Staat braucht nicht mehr Gewalt auszuüben, um die Leute zu kontrollieren, sondern das Ziel, die moderne Strategie ist, die Leute zu desillusionieren. Das ist übrigens eine Strategie, die schon im KGB gegeben hat. Leute desillusionieren, Gesellschaften desillusionieren, dass sie am Ende an gar nichts mehr glauben. Das sehen wir tatsächlich mit Aufkommen des Internets ganz dramatisch. Und die jüngsten Entwicklungen mit künstlicher Intelligenz machen das für uns Journalisten noch schwieriger, da irgendwie klar zu sehen.
Wie schwierig ist es denn für Auslandskorrespondenten in einem Gesellschafts- und Sprachraum zu arbeiten, wo man jetzt nicht überall Zugang hat, wo man also Informanten braucht, Menschen, die übersetzen. Wie sicher ist man denn da, dass das, was man von dort berichtet, auch tatsächlich 100% die Wahrheit ist?
Also 100% die Wahrheit wird es wahrscheinlich sowieso nie geben. Also dann wäre ich der liebe Gott, wenn ich das verkünden könnte. Aber wir sind immer auf der Suche nach den 100% und wenn wir 90%, 99% hinkriegen, sind wir schon ziemlich gut. Was wir natürlich versuchen, und das ist Boots on the Ground. Das heißt, man muss selbst vor Ort sein, man muss sich selbst ein Bild machen können. Und zwar nicht über das Internet, wie das ja bei vielen geschieht heutzutage, sondern wir müssen selber vor Ort sein und selbst ein Bild machen. Dann kommt es darauf an, dass man vertrauenswürdige Personen sich anstellt, dass man Leute findet, denen man vertrauen kann. Das ist nicht einfach, das sind oft längere Auswahlprozesse, bis man dann da ist. Aber das ist der Versuch, der Wahrheit näher zu kommen. Und natürlich sind wir alle jeden Tag, auch im Ausland, solchen Desinformationskampagnen ausgesetzt. Das ist völlig klar. Aber wenn man sich dessen gewahr ist, dass man sozusagen zu den Angegriffenen zählt, weil wir verbreiten natürlich diese Nachrichten über Fernsehen oder über die Mediathek oder über YouTube millionenfach. Natürlich sind wir Hauptziele und wir müssen uns davor schützen. Das Beste ist, dass man sich erstmal darüber klar wird, dass solche Operationen jeden Tag und permanent stattfinden.
Herr Minister, wenn wir an die Verbreitung von News generell denken oder von Gefühlen, haben die seriösen Player den unseriösen zu lange Social Media überlassen, TikTok, Instagram?
Generell ist es natürlich so, wir haben an klassischen Medien wie Fernsehsendungen mit Kommentaren und allem drum und dran natürlich in der Vergangenheit auch manchmal politische Kritik erlebt, weil dem einen das zu einseitig in die eine Richtung, dem anderen zu einseitig in die andere Richtung ging. Und viele haben dann zunächst einmal das Aufkommen der Social Media als einen großen Fortschritt empfunden, weil man gesagt hat, ja, sind wir endlich mal nicht mehr von solchen Fernsehkommentatoren abhängig und so weiter, sondern da kann jemand original seinen Text verbreiten, ohne dass der irgendwie verändert wird oder falsch kommentiert wird und dergleichen. Und das sei doch ein großartiger Freiheitsgewinn. Das ist es im Prinzip theoretisch auch. Und jetzt merken wir aber, dass plötzlich das Ganze auch massiv missbraucht wird. Wir alle sind letztendlich überfordert in der Fülle der Tausenden, Hunderttausend, Millionen Dinge, die auf der Welt geschehen, das wirklich selber zu beurteilen. Kann das überhaupt so gewesen sein, gestern, wie da jetzt berichtet wird? Plötzlich spüren wir, naja, da ist es eigentlich doch schon gut, wenn es hier seriöse Nachrichtensendungen in der ARD, im ZDF und so weiter gibt, wo man doch die Grundinformationen jedenfalls einigermaßen vertrauen kann und sagen kann, doch in der Regel, was die bringen, das hat schon sein Gewicht. Und plötzlich merke ich, das hat dann schon doch einen Vorteil, als dass ich irgendetwas da in Facebook oder in Instagram oder wo auch immer, TikTok, hier wahrnehme und überhaupt keine Ahnung habe, ob das eigentlich jetzt wirklich seriös ist und wie wahrheitsgemäß das ist. Da hat sich schon gewaltig viel verändert und ich glaube, wir müssen da insgesamt jetzt auch gerade eine junge Generation übrigens zu einem wirklich kritischen Umgang mit solchen Medieninhalten auch informieren, anhalten, ihnen das Richtige mit auf den Weg geben.
Wenn ich da kurz einhaken darf, Herr Minister, also ich finde das toll, dass Sie das sagen, weil das ist ein Thema, das beschäftigt mich schon sehr, sehr lange. Ich habe selber Kinder und bin immer wieder mal überrascht worden mit Fragen, wo ich gedacht habe, wo habt ihr das denn her? Zum Beispiel hat mein Sohn irgendwann mal gefragt, Papa, wieso hat eigentlich Hillary Clinton den Herrn XY umbringen lassen? Und sagt, wo hast du das denn her? Ja, von YouTube. Und da sage ich, ja gut, aber das stimmt ja nicht und so, ich kann dir das auch erklären. Und mir ist immer wieder klar geworden, wir müssen das als Schulfach letztlich haben. Wir brauchen Medienerziehung als Schulfach, denn unsere Kinder sind mittlerweile so tief eingetaucht in diese digitale Welt, dass sie Handwerkszeug an die Hand brauchen, um damit auch vernünftig umgehen zu können. Und ich kann nur appellieren an alle Politiker, und da Sie da gerade sitzen, mache ich das jetzt mal bei Ihnen, unterstützen Sie solche Projekte. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass wir unseren Kindern den vernünftigen Umgang mit Informationen beibringen.
Das Stichwort habe ich auch bei mir auf der Tagesordnung, dass Medienkompetenz, weil es wirklich ganz, ganz wichtig ist und dass man auch jetzt in der Breite, in der Öffentlichkeit hier Medienkompetenz vermitteln müssen. Die jungen Menschen und auch die anderen Bürger müssen Kompetenz erwerben, dass man sich eben vielfältig informieren muss, auf möglichst vielen Kanälen, ganz breit und natürlich, dass man auch da wachsam und aufmerksam bleiben muss. Wenn ich heute seriöse Medien wie der Spiegel oder der Stern oder sonst was hier im Internet nachgebaut werden, dann muss man eben genau hinschauen, ob das wirklich www.spiegel.de ist oder ob da ein Zeichen gefälscht ist und eben man einer Falschseite aufsitzt und hier ganz andere Informationen verbreitet werden als auf dem Originalspiegel.
Das Gleiche kann einem natürlich auch als Korrespondent passieren, wenn man mit einem Deepfake-Video plötzlich etwas berichtet, was man gar nicht gesagt hat. Ist Ihnen sowas schon mal passiert, dass Sie Opfer von Deepfake wurden?
Mir ist das noch nicht passiert, aber das passiert natürlich immer häufiger. Und das ist Kollegen schon passiert, nicht beim ZDF, soweit ich weiß, aber in Amerika und auch in, ich sag mal, das haben wir ja gar nicht auf dem Schirm. Da, wo ich jetzt berichte, Indien mit 1,4 Milliarden Menschen ist ein, oder auch Pakistan, wo ich gerade war, da spielt das auch in der öffentlichen Debatte eine enorme Rolle, dass auf einmal Personen Dinge sagen, die sie niemals gesagt haben. Auf einmal kann in Indonesien ein Kandidat fließend Arabisch sprechen auf YouTube, obwohl der gar nicht Arabisch kann, richtig? Das wird dann da hinein operiert. Und da kann man, wenn man sich nicht umfassend informiert, selber Opfer werden. Wir müssen halt wahnsinnig aufpassen, wenn wir irgendwelche Quellen haben, können wir das überhaupt noch überprüfen? Das heißt, unsere Arbeit wird immer komplizierter.
Damit, Herr Schinnerbeck, wird wahrscheinlich auch Ihre Arbeit als Verfassungsschutz immer komplizierter oder generell für alle Player, die Fake News eindämmen wollen oder dagegen vorgehen wollen. Wie schwierig ist es denn, dass man sich nicht dem Vorwurf von Unterdrückung von Meinungsfreiheit aussetzt und eben das Gegenteil von dem erreicht, was man eigentlich beabsichtigt, nämlich falsche Informationen aus dem Netz bringen?
Also wir als Verfassungsschutz können das Ganze sowieso nicht ansatzweise eindämmen. Unser Auftrag ist sowieso ein ganz anderer. Wir können hier die falschen Informationen aufnehmen, wir können berichten, wir können die Politik unterrichten, wir können die Öffentlichkeit informieren. Wenn strafbare Inhalte im Netz sind, dann geht das natürlich an die Strafverfolgungsbehörden weiter. Die können dann auf die Treiber zugehen und dann ja hoffentlich erwirken, dass falsche Informationen aus dem Netz genommen werden. Verschiedene Foren, die werden auch entsprechend kontrolliert, aber zum Beispiel, also Eigenkontrolle durchgeführt, aber Telegram zum Beispiel, das wird wohl sehr schwach kontrolliert. Da sind sehr viele Fake News verbreitet und deswegen wird dieses Medium auch sehr stark von Extremisten genutzt und wenn diese Informationen hier stehen bleiben, dann bleiben die stehen und die werden weiter verbreitet. Also ein Eindämmen ist schier unmöglich.
Wenn jetzt Informationen verbreitet werden, wie toll zum Beispiel ein Kalifat ist und das alles top seriös aufgesetzt ist, kann man da was dagegen machen oder ist das halt auch eine Meinung?
Mag sein, dass es eine Meinung ist, aber man muss natürlich mit entsprechenden Informationen gegensteuern. Also Sie reflektieren vielleicht auf diese Demonstration, wo hier 1000 Männer lautstark das Kalifat für Deutschland fordern, weil das wohl die bessere Regierungsform für Deutschland ist. Und dann auch noch die Formulierung, wir sollen diese Wertediktatur abschaffen. Also man muss sich diesen Begriff erstmal auf der Zunge zergehen lassen, dass unsere Werte hier als Diktatur dargestellt werden. Da kann man bei solchen Geschehnissen kann man wirklich nur mit breiter Information dagegen steuern.
Herr Hanno, weil wir jetzt gerade bei Werten sind, das unterscheidet ja die Länder rund um den Globus. Jeder hat ein bisschen eine andere Sichtweise. Auch in demokratischen Staaten des Westens gibt es immer unterschiedliche Sichtweisen. Wenn wir berichten, sehen wir Themen ja hauptsächlich aus deutscher Sicht, also aus unserem ethisch-moralischen Kontext raus. Werfen uns da andere Länder möglicherweise auch verzerrte Darstellungen vor, dass wir nicht so ganz die Wahrheit sagen, aus deren Sicht?
Ich war 8 Jahre China-Korrespondent und ich hatte mit dem stellvertretenden Außenminister ein längeres Gespräch, weil die waren nicht so ganz einverstanden mit unserer Berichterstattung aus China. Und dann sagte er, Herr Hanno, sehen Sie es doch mal so. Es gibt 2 Universalismen, den des Westens und den Chinas. Ich vergleiche das immer damit, hat er gesagt, Sie malen mit Öl, wir malen mit Tusche. Aber beides haben wir unsere eigenen Wertevorstellungen, unsere eigenen Systeme und dann leben wir drin und wir müssen beides akzeptieren. Das muss man auch bis zum gewissen Teil natürlich ernst nehmen, aber nichtsdestotrotz muss man sich auch klar vor Augen führen. Das ist ja ein Paradoxon. Also es kann nicht 2 Universalismen geben. Es gibt einen Universalismus und es gibt die universalen Menschenrechte, die auch ein Land wie China unterzeichnet hat, bei dem Charta der Vereinten Nationen. Also es gibt einen bestimmten Punkt, da finde ich, da muss man dann auch klar sagen, das habt ihr selbst unterschrieben, die Charta der Vereinten Nationen, das steht da und da muss man auch hart bleiben. Man muss aber auf der anderen Seite schon auch sehen, dass man Dinge anders handhaben kann und das müssen wir darstellen. Unser Job ist es ja nicht zu urteilen, sondern unser Job ist es darzustellen, zumindest meiner. Und dann können die Leute sich selbst ein eigenes Meinungsbild machen, wo sie lieber leben wollen und wie sie lieber leben wollen. Ich finde, dass das dazu gehört. Und ich glaube, auch in dieser ganzen Diskussion um Desinformation wird viel zu wenig darüber gesprochen und diskutiert oder die Leute auch herausgefordert. Was wollt ihr denn eigentlich? Wollt ihr in einer offenen, freien Gesellschaft leben oder wollt ihr in einer Diktatur leben? Da müssen wir uns mal drüber unterhalten. Und wenn ihr in einer offenen, freien Gesellschaft leben wollt, dann müsst ihr auch bereit sein, ich sag mal, Dinge euch anzuhören, die euch vielleicht nicht gefallen, aber ihr müsst sie auch verteidigen, die freie Gesellschaft. Ich habe das auch in China immer wieder gesagt, wenn ihr uns kritisiert, dann öffnet doch euren Markt für Twitter, für Facebook, für WhatsApp. Aber das habt ihr alles blockiert. Dann brauchen wir Waffengleichheit. Wenn das nicht passiert, bin ich absolut der Meinung, dass man da auch härter vorgehen muss gegen solche Social Media, die nicht unsere Interessen, sondern die Interessen einer fremden Macht vertreten.
Ist ja immer ein super heikles Thema, Herr Minister, weil das bedeutet ja, dass sich die Staaten einig sein müssten innerhalb der EU und zu sagen, okay, wenn ihr Social Media als PR-Waffe nutzt, als Informationswaffe, dann müssen wir euch den Hahn abdrehen. Können wir als EU dann, ich sage jetzt mal, mit gleicher Münze zurückzahlen oder ist das nicht unser Vorgehen?
Es ist manchmal schwierig, aber wir müssen auf jeden Fall schon einen klaren Kurs fahren hinsichtlich dessen, was sind die Grundlagen unseres Zusammenlebens, was sind unsere Werte. Und dann bin ich ganz bei Herrn Hanno, das steht nicht beliebig frei zur Disposition. Und da kann jemand auch nicht kommen und sagen, da haben wir noch andere Systeme weltweit und die sind genauso gut, sondern es ist da schon wichtig, wir haben die Deklaration der Menschenrechte, wir haben die Charta der Vereinten Nationen und die haben alle, die da dabei sind, die hat Russland unterschrieben, die hat China unterschrieben, das war die Grundlage, dass die Volksrepublik China natürlich auch in die Vereinten Nationen damals aufgenommen wurde und die kann man eben nicht zur Disposition stellen. Man kann nicht, und da muss man sagen, auch nach den innerchinesischen Grundsätzen hat man sich an geschlossene Verträge zu halten. Es ist nicht so, dass das chinesische Tradition ist, dass sich jeder beliebig über das, was er jemand anderem versprochen hat, hinwegsetzen kann. Und wir können jedenfalls auch nicht tatenlos zusehen, wenn sich jemand anderer in der Auseinandersetzung mit uns beliebig über die Spielregeln hinwegsetzt. Wenn wir einfach zuschauen, brauchen wir uns nicht wundern, wenn uns andere dann weltweit nicht mehr so sonderlich ernst nehmen und meinen, man kann ja sozusagen uns auch beliebig da gegeneinander ausspielen oder man kann uns austricksen oder dergleichen. Das dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Entweder wir glauben weltweit an die Freiheit des Internets und dann muss man sich mit den Inhalten auseinandersetzen. Wenn ein Land, wie Herr Hanno zu Recht gesagt hat, Sache in China alles Mögliche blockiert und abstellt, dann können wir es einem solchen Land nicht gleichzeitig erlauben, zum Beispiel eben auch mit Fake News ständig unseren eigenen Social-Media-Markt zu überschwemmen.
Herr Schienerbeck, kann man eigentlich ausländischen Nachrichtendiensten befreundeter Nationen bedingungslos trauen oder handeln oder, ich sage es mal in Anführungszeichen, flunkern die eventuell auch im Interesse ihrer Staaten, um sich eben in eine bessere Position zu bringen und uns auszutricksen?
Sie haben Gott sei Dank schon richtigerweise differenziert zwischen Nachrichtendiensten und befreundeten Nachrichtendiensten. Und ich muss sagen, dass wir mit unseren befreundeten Nachrichtendiensten seit Jahrzehnten eigentlich wirklich sehr, sehr eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten und dass wir über die Jahre von diesen Diensten wirklich sehr, sehr wertvolle Informationen erhalten haben. Mag sein, dass die ab und an auch mal, sagen wir, Informationen steuern, die ihnen zugutekommen, aber in einer Gesamtschau müssen wir sagen, dass wir hervorragend mit den befreundeten Diensten zusammenarbeiten und ihnen dankbar sein müssen für die Informationen, die wir über die Jahre erhalten haben.
Herr Hanno, schädliche Informationen über Mitbewerber sammeln und strategisch vor Wahlen zum Beispiel auspacken oder vor gewissen Terminen in der Wirtschaft, das ist ja keine Erfindung des Internetzeitalters. Wie vorsichtig, wie kritisch muss man da sein?
Also grundsätzlich muss man immer sehr kritisch sein, gerade wenn man Informationen bekommt, die, ich sag mal, auf nebulösen Wegen an einen herangetragen werden. Man muss die immer doppelt und dreifach checken. Das muss man versuchen, so gut es geht. Und wenn man diese Informationen, das habe ich oft erlebt, nicht verifizieren kann, dann darf man diese Informationen nicht verbreiten. Das ist ganz einfach. Ich kann da mal ein Beispiel geben. Wir haben geheime Informationen bekommen. Das waren E-Mails aus dem Kreml sozusagen, direkt bis ins Büro von Wladimir Putin, seinem Büroleiter. Und da gab es ein Papier, bei dem ein deutscher, jetzt Bundestagsabgeordneter, von einem Ex-KGB-Mann dem Präsidenten avisiert wurde, dass man ihn doch unterstützen müsse, denn dann hätte man einen 100% treuen Diener im Deutschen Bundestag. Die Geschichte haben wir damals gemacht. Wir hatten das. Wir haben ein halbes Jahr recherchiert, bis wir herausgefunden hatten, wer denn das wirklich geschrieben hat, denn das war teilweise verschlüsselt. Wir sind nicht an die Leute direkt rangekommen, haben es zum Schluss geschafft, haben tatsächlich in der Duma diesen Ex-KGB oder GRU-General konfrontiert. Der hat uns dann zugegeben, dass er in diese E-Mail geschrieben hat, weil er so überrascht war. Und das hat dazu geführt, dass es im Bundestag eine große Debatte gegeben hat über Herrn Frohmeier von der AfD. Die hat es gegeben. Er ist jetzt trotzdem im Bundestag gekommen. Was daraus geworden ist, ich habe das dann nicht mehr weiterverfolgt. Aber Tatsache ist, man kann das nicht nur, weil man solche Informationen hat, sofort veröffentlichen, sondern da gibt es ein bestimmtes Handwerkszeug. Dazu gehört auch, dass man Quellen hat, mit deren Hilfe man Dinge überprüfen kann. Was immer wichtiger wird tatsächlich, ist Datenjournalismus. Also um an diese Daten heranzukommen, die Metadaten auszulesen und zu verstehen, das wird immer wichtiger. Das kommt noch ein bisschen kurz. Beim ZDF sind wir dabei, das auszubauen, aber das machen alle anderen auch schon. Wir müssen das tun, denn immer mehr Informationen werden über den digitalen Weg verbreitet. Und das ist das Erste, was man eigentlich machen muss. Checken, kann das überhaupt sein oder sitzt man da einen Fake-Account auf? Und dazu vielleicht noch eine Sache. Russische Dienste, das hat man in Amerika herausgefunden, die sind ja dann ganz schlau. Die haben dann Server in den USA gekauft und haben ihre Leute in den USA gehabt, sodass man nicht direkt nachvollziehen konnte, ob das nun eine russische IP-Adresse ist oder nicht, sondern das war eine amerikanische IP-Adresse. Also da gibt es sehr ausgeklügelte Prozesse, mit denen da vorgegangen wird, die es uns nicht leicht machen, mit solchen Informationen umzugehen. Es wird immer schwerer tatsächlich.
Also zu diesen IP-Adressen kann ich ergänzen, dass wir das auch feststellen, dass natürlich russische Kampagnen hier laufen. Die laufen nicht aus Russland. Die haben hier bei den Anbietern entsprechende Server angemietet, sodass niemand sofort erkennen kann, dass tatsächlich hier ausländische Dienste dahinter stecken.
Gerade bei Social Media wird ja häufig mit Headlines kommuniziert oder mit ganz kurzen Schnipseln. Wie soll man da als normaler User immer sofort erkennen, Herr Hanno, vielleicht, dass es Fake ist?
Man muss ja nochmal ganz klar sagen, wir sind selber schuld, wenn wir Fake News auf den Leim gehen. Warum? Weil wir gerne Fake News auf den Leim gehen, die unsere Meinung bestätigen. Also wir finden alles, was unsere Meinung bestätigt, finden wir ja erstmal, das muss ja schon stimmen, denn das sehe ich ja auch so. Man stellt sich ja selbst unglaublich ungern in Frage und wenn dann eine Nachricht kommt, die einen bestätigt, dann glaubt man die erstmal leichter. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass man sich selbst ehrlich macht und sich hinterfragt, will ich wirklich, und das hatte ich ganz am Anfang gesagt, eine analytische Wahrheit oder will ich mich nur selbst bestätigen, brauche ich eine ideologische Wahrheit, glaube ich das. Und das ist ein öffentlicher Diskurs, den wir brauchen über diese Frage. Es ist letztlich eine philosophische Frage, aber wo wollen wir hin? Die analytische Wahrheit ist die Wahrheit, aus der Demokratie und Freiheit resultieren, die offene Gesellschaft. Die ideologische Wahrheit führt immer in die Abschottung. Das ist das, was wir aus China kennen, das ist das, was wir aus Russland kennen oder anderen Systemen, auch aus dem Iran. Das sind ideologische Wahrheiten. Und diesen Diskurs müssen wir führen. Wir müssen uns klar darüber machen, in welcher Gesellschaft wollen wir leben. Und dann müssen wir das Handwerkszeug dafür uns herholen. Das heißt eben analytisch die einzelnen Sachen, auch wenn sie mir vielleicht persönlich ideologisch näher stehen als andere, nicht sofort zu glauben. Das muss man lernen, das muss man Kindern schon erklären, dass wenn wenn sie eine Welt wollen, in der sie frei und offen leben können, dass sie dann nicht jedem Mist hinterherlaufen.
Haben Medienschaffende und Medien auch manchmal den Pfad der analytischen Wahrheit verlassen und sich damit angreifbar gemacht, weil sie bei manchen Themen vielleicht zu sehr es so wollten, dass es so ist?
Also natürlich passiert sowas und natürlich ist das, also wir diskutieren das allerdings auch intern sehr intensiv und wir versuchen das absolut zu vermeiden. Dass da immer mal was durchflutschen kann, ja, aber das führt zu internen Diskussionen, denn wir sind intern natürlich auch, ich sag mal, sehr divers aufgestellt. Es hieß ja immer, das seien alles linksgrün, versifft, hat die AfD dann mal gesagt, da bei den Öffentlich-Rechtlichen und so weiter. Da kann ich nur sagen, das stimmt bei uns zumindest, da kann ich es beurteilen, definitiv nicht, sondern wir führen da einen offenen Diskurs. Wir streiten uns miteinander um Themen, um Inhalte und da kommen Dinge dann zum Vorschein, die, ich sag mal, vielleicht bei anderen nicht zum Vorschein kommen.
Weil Sie es gerade ansprechen, Herr Schienerbeck, die AfD wirft den Verfassungsschutz ja auch was vor. Konkret nämlich, dass sie politisch agieren. Sind das auch Fake News? Sind das auch Desinformationen? Oder?
Ich sage mal so, diese Aussage ist jedenfalls eine haltlose Behauptung. Der Verfassungsschutz ist eine politisch unabhängige Behörde, deren Aufgabenbereich im Bundesverfassungsschutzgesetz und im Bayerischen Verfassungsschutzgesetz genau definiert ist. Und nach diesem gesetzlichen Auftrag haben wir uns zu richten und nach nichts anderem.
Herr Minister, wenn der öffentliche Diskurs immer härter wird, wenn man sich gegenseitig immer stärker etwas vorwirft, auch bei Talkshows, wenn immer mehr polarisiert wird, kriegt man den Geist wieder in irgendeiner Form in die Flasche? Also, dass man gemeinsam wieder sachlicher diskutiert oder geht das mittlerweile gar nicht mehr im politischen Diskurs?
Ich persönlich glaube nicht, dass der Ton der Auseinandersetzung so viel schlimmer geworden ist. Das hängt manchmal ein bisschen am Stil des Moderators, der Moderatorin. Aber im Großen und Ganzen wird doch da immer noch relativ sachlich, natürlich mit ganz unterschiedlichen Meinungen und zum Teil auch konfrontativen Auseinandersetzungen diskutiert. Aber im Großen und Ganzen kann man auch nach wie vor feststellen, dass gerade wenn jemand mit glaubwürdigen, vernünftigen Argumenten in Ruhe argumentiert, dass hier doch da der Zuspruch von vielen Zuschauern, Zuhörern mindestens so groß ist, wie wenn einer da verbal mit dem Dampfhammer draufhaut. Natürlich haben wir auch das Problem, dass Fernsehsender genauso wie auch Zeitungsredaktionen heute unter einem unheimlichen Druck stehen. Wer hat als Erster die Nachricht? Wer hat als Erster die große Schlagzeile? Wer hat sie heute schon online? Und da ist natürlich schon ein großer Wettbewerb. Das ist sicherlich auch für viele Redaktionen keine einfache Situation, weil natürlich auch ein wirtschaftlicher Druck da ist. Und da spielen dann solche Abwägungen, einerseits wer ist schneller da, andererseits wer hat am besten recherchiert, schon auch eine große Rolle.
Hanno, diese Tiefenrecherche, die ist ja gerade unter Aktualitätendruck nicht immer so einfach oder muss man sich entscheiden, bringe ich es jetzt schon, bringe ich es später, bringe ich es überhaupt? Falsche Fakten durch Weglassen, wo sind denn da die Grenzen? Kann man immer das gesamte Bild haben, bevor man rausgeht?
Nein, kann man natürlich nicht. Also ich meine, wenn ich vor den Vereinten Nationen stehe und eine große Generaldebatte in den Vereinten Nationen in einem 50 Sekunden Live-Video heute erklären soll, dann kann ich nicht die kompletten Fakten, die dort emittiert worden sind, die kann ich nicht in 50 Sekunden packen. Das ist dann sozusagen die Aufgabe von Journalisten und das kann ich Ihnen nur sagen, das ist manchmal ganz schön hart, die Komplexität so zu reduzieren, dass man auf den Kern kommt und dass man dabei nichts Falsches sagt. Und ich finde, das ist erstmal schon der erste Schritt für uns Journalisten, dass wir uns klar darüber sind, dass wir eine enorme Verantwortung haben. Und das Zweite, weil Sie auch Fake News nochmal angesprochen haben, der Punkt ist, wir müssen uns auch klar darüber sein, dass wir natürlich auch diejenigen sind, die besonders angegriffen werden. Das war, glaube ich, der Stasi-Chef für Desinformation, der hat mal gesagt, was wären unsere ganzen Maßnahmen ohne die Journalisten im Westen? Also wir waren das Sprachrohr, alle möglichen Geschichten wurden gepflanzt und natürlich haben die Journalisten versucht, das irgendwie aufzuarbeiten und so gegen zu recherchieren, aber das hat nicht immer geklappt. Das hängt auch damit zusammen, dass es manchmal sehr ausgeklügelte Operationen sind, mit denen man da konfrontiert ist und das macht es eben nicht leicht.
Da haben Sie es in den Dokumentationen leichter, wobei so leicht ist es dann auch wieder nicht. Sie haben viele Dokumentationen gemacht, zum Beispiel Donald First, Trumps Angriff auf Amerika, waren Sie ja auch nominiert beim Monte Carlo TV Festival. Wie schafft denn Trump diese Polarisierung, ohne dass viele Wähler seine Geschichten jemals hinterfragen?
Wenn ich darauf eine Antwort hätte, eine echte, dann wäre ich wahrscheinlich selber Präsident mittlerweile. Ich habe neulich was gelesen von einem israelischen Psychologen, der genau diese Frage gestellt hat und der hat gesagt, die Leute wollen Bedeutung. Also sie sind ein Teil einer großen Bewegung, die auf dem Weg ist, Amerika zu verändern und dafür ist man bereit, jeden Mist mitzumachen. Und die Leute wissen eigentlich, dass er nicht der Heilsbringer ist, aber weil sie Teil dieser Bewegung sind, und das ist meine Erklärung, fühlen sie sich bedeutsam. Und ich sehe das mittlerweile auch, dass das in Deutschland eine Rolle spielt, dass man sich als Teil einer Bewegung findet, die den Etablierten, den Eliten mal so kräftig einreinwirkt. Und da wird sich auch so schnell nichts dran ändern, glaube ich.
Teil einer Bewegung sein, irgendwo dazugehören, Herr Schienerbeck. Wie sehr arbeitet auch der politische Islam auf unseren Boden mit Desinformation, mit genau diesen Mechanismen, um erstmal Anhänger um sich zu sammeln und dann auch zu radikalisieren?
Nun, Sie sprechen vom politischen Islam. Ich möchte zunächst klarstellen, dass wir nicht den Islam, sondern nur den Islamismus beobachten. Das heißt Personen und Organisationen mit verfassungsfeindlichen Bestrebungen. Und diese Islamisten arbeiten sehr wohl und noch dazu sehr erfolgreich mit Fake News. Insbesondere im Salafismus, das ist eine spezielle Ausprägung des Islamismus, agieren die Protagonisten, die insbesondere junges Publikum ganz gezielt ansprechen, mit kurzen Videoclips und mit Memes, insbesondere auf TikTok. Nach dem Großangriff der Hamas am 7.10. in Israel letzten Jahres hat die Gruppierung Realität Islam und eine benachbarte Gruppierung Generation Islam und Muslim Interaktiv über ihre Kanäle und Accounts ihre antisemitischen und israelfeindlichen Botschaften verbreitet. Und diese Botschaften, die kommen bei jungem Publikum entsprechend gut an und die übernehmen dann diese Meinungen und diese Botschaften und lassen sich auf diese Weise radikalisieren. Und hier muss dagegen gesteuert werden mit Aufklärung, mit Information, um die jungen Leute halt von diesen Radikalisierungsprozessen wieder abzubringen.
Herr Hanno, haben Sie eine Erklärung, wieso gerade junge Leute so anfällig sind? Die sind doch eigentlich viel besser geschult im Umgang mit Social Media und mit all diesen Geschichten. Die machen selber ihre Stories. Die müssen doch wissen, was für Mechanismen dahinter stecken.
Nein, also die können vielleicht besser auf dem Handy tippen als ich. Aber das heißt ja doch lange nicht, dass sie für die Inhalte besser gewappnet sind. Und ich komme nochmal zurück auf das, was ich vorhin gesagt habe. Es gibt eine ideologische Wahrheit. Wenn also nun Amerika und Israel der große Satan sind und der kleine Satan, dann passt das in mein Weltbild und dann bin ich auch bereit, irgendwie so einen Quatsch, der da verbreitet wird, schneller zu glauben. Das ist einfach so. Und bevor man jetzt über die Social-Media-Aufklärung betreibt, geht es auch grundsätzlich um öffentliche Diskurse. Wie wollen wir eigentlich leben? Wir sehen das an amerikanischen Universitäten. Es ist ja ein Graus, was da passiert. Die Wissenschaftsfreiheit wird blockiert von Leuten, die der Meinung sind, sie wissen alles besser als alle anderen. Das ist eine ideologische Wahrheit und die, die sich sozusagen drum kümmern, an den Universitäten die analytische Wahrheit irgendwie in den Raum zu bringen, die werden daran gehindert, das zu tun. Und deswegen wird man nicht einfach die jungen Leute davon überzeugen, wenn es besser mit diesem Social Media umzugehen. Damit wird sich nichts ändern, sondern wir brauchen eine Debatte. Wir brauchen eine wirkliche politische Debatte. Wer sind wir und wo wollen wir hin? Wir können uns das nicht mehr leisten, einfach so weiterzumachen. Da bin ich fest von überzeugt.
Dieser Einsatz für Dinge, von denen man überzeugt ist, egal jetzt welches Thema, wenn Journalistinnen und Journalisten oder auch bekannte Gesichter im Fernsehen sich aktivistisch für ein Thema engagieren, schadet das ihrer eigenen Glaubwürdigkeit? Schadet das der Glaubwürdigkeit der Kollegen? Ist das gut? Ist das schlecht?
Ich habe da ein bisschen gespaltenes Verhältnis dazu. Grundsätzlich ist es schlecht, finde ich. Wir sind keine Aktivisten, wir sind Journalisten. Wir müssen versuchen, der Wahrheit auf die Spur zu kommen und wir müssen uns da möglichst unangreifbar machen. Ich habe aber auch immer gesagt, es gibt für mich auch da eine Grenze. Also, für mich ist die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland eine Grenze. Und alles, was dahinter steht, da bin ich auch Aktivist. Um diese freiheitlich-demokratische Grundordnung zu verteidigen, da bin ich Aktivist. Innerhalb der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, finde ich, sollten wir uns möglichst fernhalten von politischen Aussagen in die eine oder andere Richtung oder als Aktivisten auftreten. Wenn es darum geht, unser Land zu verteidigen, unsere Demokratie zu verteidigen, da bin ich Aktivist.
Jetzt stehen die Europawahlen an, die Wahlen zum EU-Parlament. Was wirkt aus Ihrer Sicht am besten gegen Desinformationskampagnen, Herr Minister? Was nehmen Sie wahr, was falsch gemacht wird oder was nehmen Sie als Gefahr wahr?
Zunächst mal haben wir, denke ich, insgesamt in Deutschland schon noch mal so umfassende, wirklich recht zuverlässige Informationsangebote, dass, denke ich, die Mehrheit, die überwältigende Mehrheit der deutschen Bevölkerung schon jederzeit sich problemlos, wenn sie das will, auch ziemlich sachgerecht über diese Europawahlen und die natürlich durchaus kontroversen Angebote der verschiedenen demokratischen Parteien informieren kann. Natürlich kandidieren da eben auch recht radikale Organisationen auf dem extrem linken Flügel, genauso wie auf dem extrem rechten Flügel. Und damit muss man sich dann auseinandersetzen. Es gehört zu unserem freiheitlichen Verständnis unserer Demokratie, dass sich sogar auch problematische Gegner unserer freiheitlichen Demokratie aber an Wahlen beteiligen dürfen, solange sie nicht vom Bundesverfassungsgericht verboten worden sind. Auch damit muss man sich argumentativ auseinandersetzen. Wichtig ist aber in dieser Situation zu sehen, wer verbreitet hier Fake News, was kommt auf den Informationsmarkt zum Beispiel aus dem Ausland, was wird hier hineingestreut, um mögliche Wahlergebnisse zu beeinflussen oder um einfach die Menschen zu verunsichern. Und was wir eben auch erleben, um vor allen Dingen das Vertrauen auch in diese demokratischen Prozesse zu untergraben. Da hat es ja auch schon Versuche gegeben, letztendlich, das kennen wir auch aus den USA, dann Wahlergebnisse in Frage zu stellen, zu behaupten, eigentlich hätten andere die Mehrheit gefunden und dergleichen. Darum sind dann allein auch wirklich ein ganz korrekter Ablauf der Wahl, dass das zu jedem Zeitpunkt absolut plausibel ist, dass das um jeder Zeit natürlich auch für kritische Journalisten genau beobachtbar ist, dass das Wahlgeheimnis natürlich geschützt wird, aber insgesamt der ganze Ablauf absolut transparent ist und deshalb wir uns jederzeit selbstverständlich damit auch nach außen darstellen können, ja, hier fanden wirklich unabhängige, faire, geheime Wahlen, aber absolut korrekt und nicht zugänglich irgendwelchen Verfälschungsprozessen statt. Auch das ist für das Vertrauen, denke ich, der Menschen in diese Demokratie, in eine Demokratie, die die gesamte Europäische Union umfasst, unheimlich wichtig. Denn wir spüren, dass da manche versucht, daran zu rütteln, das in Frage zu stellen, zu diskreditieren. Und das dürfen wir uns in der Tat nicht gefallen lassen.
Herr Schönerbeck, das ist ja dann sozusagen das Ziel von manchen ausländischen Medien, gezielte Desinformation. Könnte man denn theoretisch alle Kanäle, so wie es China macht, von denen man nachweislich weiß, dass sie Desinformation verbreiten, sperren? Geht sowas?
Technisch möglicherweise schon, nur das ist natürlich immer auch eine Frage der Interpretation und der Auslegung. Was ist wirklich Fake News, was nicht? Wenn ausschließlich Fake News hier gesteuert werden sollten, dann kann man mal drüber nachdenken, aber so eindeutig ist es ja oft nicht. Und in einer freiheitlichen Demokratie hier die Informationskanäle zuzumachen, das widerspricht eigentlich dem Gedanken der freiheitlichen Demokratie.
Das finde ich interessant, dass Sie das auch sagen. Ich hatte ein langes Gespräch mit einem ehemaligen sehr ranghohen CIA-Mitarbeiter, der war ganz oben. Und in diesem langen Gespräch hätte er mir gesagt, die CIA hätte gelernt, sie hätten natürlich auch so Einflussoperationen in frühen Jahren gemacht. Man hätte davon aber irgendwann abgesehen, weil genau das, was Sie sagen, passiert. Indem man sich solcher Methoden bedient, zerstört man eigentlich die Werte, für die man da ist, zu verteidigen. Unsere Waffe muss die Transparenz sein. Wir müssen, und das ist für einen Geheimdienst eine schon eine klare Aussage, der heißt Geheimdienst, aber ist für Transparenz. Ja, es muss offen und nachvollziehbar sein, die Informationen, die wir haben. Und wir haben das gesehen vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Da haben die amerikanischen Geheimdienste ihre Informationen einfach veröffentlicht. Sie haben das gesagt, wir wissen, dass das ist so, das wird so kommen. Das war ganz transparent. Jeder konnte sich darauf vorbereiten. Dann gab es immer noch viele, die es nicht glauben wollten, weil es die Amerikaner gesagt haben. Aber es war richtig und sie hatten völlig recht. Das sagte er mir und Sie haben das eben auch gesagt. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste für eine offene Gesellschaft, ist Transparenz und selbstbewusst dazu stehen.
Glauben Sie denn, die Polarisierung in der Gesellschaft resultiert auch aus diesen Desinformationskampagnen mit Fake News oder ist die Polarisierung, die es gibt, erst der Nährboden dafür, dass sich Fake News-Kampagnen verbreiten und dass man ihnen glaubt? Also wer ist Henne, wer ist Ei?
Ich denke sowohl als auch. Das wird sich nicht klar trennen lassen, was jetzt, wie Sie sagen, Henne oder Ei oder Wirkung und Ursache ist. Also das hängt voneinander ab und bedingt sich gegenseitig.
Ja, der russische Geheimdienst hat vor den Wahlen in den USA 2016, die haben Leute nach Amerika geschickt, die sind durchs Land gefahren und die wollten aufspüren in Tennessee und in Illinois, was sind die Probleme der Menschen. Die sind da, haben das ganz tief recherchiert und sind dann zurückgekommen, hatten diese Spaltung, die es ja gab in der amerikanischen Gesellschaft, die Konflikte, die es gibt, Rassismus, Arbeitslosigkeit, Konservative gegen Liberale. Diese Konflikte hat man aufgenommen und man hat ganz gezielt Kampagnen gefahren in die eine oder in die andere Richtung, um das zu verschärfen, um das zu vertiefen, diese Konflikte. Da geht man wirklich mit sehr ausgeklügelten Methoden vor. Und eine Gesellschaft, die mit sich selbst im Reinen ist, wäre nicht anfällig für solche Kampagnen. Eine Gesellschaft, die in sich Konflikte hat, die sie nicht offen genug austrägt und versucht zu lösen, ist sehr anfällig für solche Fake News, weil die sind dazu da, diese Konflikte zu vertiefen. Und da geht man ganz gezielt auch psychologisch vor, um das zu tun. Da werden zum Beispiel Konflikte geschürt. Wir haben das miterlebt. Da gibt es dann Kampagnen, die nur für Ultrarechte gemacht sind. wurde gesagt, da will Black Lives Matters oder die Schwarzen wollen da demonstrieren, dann kommen da die ganzen Rechten hin. Und auf der anderen Seite wird an die Black Lives Matters gesagt, da kommen die ganzen Rechten kommen dahin, die wollen gegen euch demonstrieren. Und so hat man von außen gesteuert zwei Gruppen aufeinander gehetzt, die niemals so auf die Idee gekommen wären, jetzt aufeinander loszugehen. Das kann aber nur gemacht werden, weil es diesen Konflikt grundsätzlich gibt und weil er bei den Leuten verfängt.
Können da klassische Medien zur Entschärfung in irgendeiner Form beitragen oder kann man eigentlich nur darüber berichten, was ist und den gesellschaftlichen Diskurs nicht mehr entschärfen?
Ich müsste meinen Job aufgeben, wenn ich nicht daran glauben würde, dass eine seriöse Information Leute noch überzeugen kann. Also wenn ich das nicht mehr glaube, dann höre ich auch sofort auf zu arbeiten als Journalist. Ich bin aber noch überzeugt, dass seriöse Information in den Köpfen der Menschen noch was bewirken kann. Das ist unsere Aufgabe. Daran arbeiten wir beim ZDF, aber auch bei der ARD jeden Tag so gut es geht. Aber es wird immer schwerer tatsächlich. Es ist nicht mehr so einfach wie früher, weil wir müssen uns ja auch nichts vormachen. In dem Moment, wo wir solche Sachen aufgreifen, verstärken wir sie ja auch. Was ich vorher gesagt habe, was der Stasi-General gesagt hat, die Journalisten sind ihre besten Helfer. Man hat das in Amerika, ein kleines Beispiel vielleicht noch, da gab es einen Comic, Satan gegen Jesus, und da stand oben drüber, die waren beim Armdrücken, also Satan und Jesus. Wenn ich gewinne, wird Hillary Clinton gewinnen und Jesus sagt, aber ich werde das verhindern. So, das ist von einer russischen Internet Research Agency, so hießen die, die haben das gepostet über Facebook und das hat eigentlich überhaupt niemand so richtig wahrgenommen. Das war, also ist irgendwie verpufft in dem ganzen Diskurs auf Facebook. Bis die New York Times das aufgegriffen hat und das irgendwie groß prominent platziert hat. Und auf einmal war diese ganze Geschichte millionenfach in Amerika in den Köpfen drin. Und die New York Times hat das aufgefasst und zwar gar nicht mal politisch, sondern sie hat gesagt, das ist ein Angriff Russlands, die versuchen mit solchen Kampagnen unsere Wahlen hier zu beeinflussen. Aber in dem Moment, wo sie es gemacht haben, ist das eigentlich erst millionenfach verbreitet worden und damit hat es die Traction bekommen. Das heißt, wir müssen uns eben schon auch immer überlegen, wie wir mit solchen Fake News und Kampagnen umgehen. Denn wenn wir das zu sehr drauf einlassen, tragen wir einfach dazu bei, dass sie millionenfach verbreitet werden.
Herr Schienerbeck, gilt das auch für Verfassungsschutz, dass man sagt, man muss wahnsinnig vorsichtig sein, was man anspricht, was man öffentlich macht, weil in dem Moment, wo eine Diskussion, eine Verbotsdiskussion beginnt, passiert das, was der Herr Hanau sagt?
Aber trotzdem bleibe ich dabei, dass wir als Verfassungsschutz auch transparent arbeiten müssen und transparent bleiben müssen. Wir sind dazu da, dass wir Informationen sammeln und die Politik und die Öffentlichkeit unterrichten. Was ja jährlich mit dem Verfassungsschutzbericht und halbjährlich mit Halbjahresberichten passiert und auch mit sonstigen Publikationen, die von uns gesteuert werden, sei es über Print oder natürlich auch über Online-Informationen. Aber natürlich müssen wir seriös bleiben. Sicher gibt es auch Sachverhalte, die eingestuft bearbeitet werden müssen. Aber grundsätzlich einmal alles, was für die Öffentlichkeit relevant ist, das muss von uns an die Öffentlichkeit gesteuert werden. Das ist unser Auftrag.
Herr Hanau, zum Abschluss, wie verhält man sich als User, als Hörerin, als Hörer, um Fake News nicht auf den Leim zu gehen? Wo müssen alle Alarmglocken schrillen?
Also ich möchte es mit einem kurzen Beispiel vielleicht zum Abschluss bringen. Ich hatte einen chinesischen Mitarbeiter, als ich in China war. Und der hatte zum ersten Mal, weil er für uns gearbeitet hat, Zugang zum Internet, freiem Internet, weil wir hatten einen Tunnel. Er konnte also nun das World Wide Web betrachten. Und dann kam er in mein Büro und sagte, Mensch, guck dir das mal an, dieses Foto hier. Da sitzt die Queen auf dem Klo und liest die Times und hat die Krone drauf. Und das hat er geglaubt. Und da habe ich gesagt, sag mal, kannst du dir wirklich vorstellen, dass die Queen sich auf dem Klo mit der Zeitung in der Hand und einer Krone auf dem Kopf fotografieren lässt? Kann das eigentlich wirklich sein? Und das ist das, was ich meinen Kindern von Anfang an eingebläut habe. Die wichtigste Frage, die man sich immer stellen muss, kann das sein? Das ist die erste Frage, die ich mir stellen muss. Kann das eigentlich überhaupt sein? Und damit kann man schon relativ viel wegwischen, weil dann sehr schnell offensichtlich wird, was für ein unglaublicher Quatsch das ist. Aber es ist schon merkwürdig, dass tatsächlich so viele Leute so einen Quatsch glauben.
Und die Behauptungen, die dann diese Prüfung vom Herrn Hanau übersprungen haben, Herr Minister, wie sehr sind dann die Behörden verzahnt, Innenministerium, Digitalministerium, Polizei und Verfassungsschutz im Kampf gegen Falschinformationen, dass man möglichst viel ausfiltern kann oder zumindest sichtbar machen kann als falsch?
Filtern können wir nicht, aber wir können dagegen halten. Deshalb ist es wichtig, dass dann alle zuständigen Behörden dann natürlich intensiv zusammenarbeiten. Aber da gilt nochmal das, was Herr Hanau ganz am Anfang schon gesagt hat. Ich brauche, um sicher zu gehen, dass ein Widerspruch auch wirklich richtig ist, dass das wirklich definitiv falsch ist, was da jemand über eine Situation in Bayern oder eine Behörde oder sonst was behauptet hat. Da muss ich mich natürlich intensiv vergewissern, dass es mir auf keinen Fall passiert, dass ich etwas etwas bestreite oder dementiere und hinterher ist es doch richtig. Für diese Recherche, intensive Recherche, dass das definitiv falsch ist, brauche ich viel länger als derjenige, der einfach irgendeinen Blödsinn in die Welt gesetzt hat. Und dann merken wir, je intensiver das wird, desto stärker ist da wirklich auch die Herausforderung, die Belastung. Trotzdem, es ist unsere Aufgabe, dann möglichst schnell die echte Wahrheit entsprechend in der Öffentlichkeit darzustellen und Fake News, sofern wir unmittelbar davon betroffen sind, dafür zuständig sind, kompetent sind, zu dementieren, dem zu widersprechen. Das können, denke ich, die Menschen, die große Mehrheit von guten Menschen in unserem Land auch erwarten von ihrem Rechtsstaat, dass es sich um bestmögliche Informationen über die Wahrheit in der Tat auch kümmert. Aber es ist nicht einfach. Es ist mit erheblichem Aufwand verbunden und deshalb natürlich auch mit einer großen Verantwortung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zum Beispiel in der öffentlichen Verwaltung.
Aber auf jeden Fall kann man, glaube ich, abschließend sagen, wir sollten uns alle motiviert fühlen, uns möglichst breit zu informieren, weil dann fällt uns auch das auf, was nicht sein kann.
So würde ich das sehen, ja.
Vielen herzlichen Dank in die Runde.
Danke Ihnen.
Das war Let's Talk Innenpolitik mit Joachim Herrmann. Heute zum Thema Manipulation durch Desinformation mit Johannes Hanow, langjähriger Auslandskorrespondent und Leiter des ZDF-Studios Singapur. Und mit Josef Schienerbeck, Vizepräsident des Bayerischen Landesamts für Verfassungsschutz. Desinformation im Netz, gemeinsam mit großen Tech-Unternehmen, sagt Bayern Fake News und Co. den Kampf an. Dazu haben Innenminister Joachim Herrmann und Digitalminister Dr. Fabian Mehring eine Allianz gegen Desinformation gegründet. Alle Infos dazu gibt es unter www.innenministerium.bayern.de/gegen-desinfo. Und Updates rund um alle Themen aus dem Bayerischen Staatsministerium des Inneren für Sport und Integration bekommen Sie auf den Social-Media-Kanälen auf Instagram und X unter bystmi oder auf Facebook unter dem Suchbegriff Bayerisches Innenministerium. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Bis zur nächsten Folge von Let's Talk Innenpolitik mit Joachim Herrmann. Ihnen eine schöne Zeit.